Das ist krass. Ja, gut, wunderbar. Ja, wir sind noch in der Anbetungsreihe. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass wir jetzt einige Wochen lang über Anbetung gesprochen haben, verschiedene Aspekte. Wenn ihr einen Part verpasst habt, dann wäre das natürlich auch cool, wenn man sich das nachhört. Also unsere Predigten stehen auch wirklich alle im Internet. Die technischen Probleme scheinen überwunden. Und dementsprechend könnt ihr die ganzen Sachen auch nachhören. Einfach damit das Gesamtbild da entsteht. Oh, heute ist wirklich wenig da. Da müsst ihr doppelt gut zuhören. Daniel hat angefangen, hat verschiedene Arten von Anbetung und Lobpreis darüber gesprochen, das Herz von Anbetung. Sandra hat die Frage gestellt, warum beten wir überhaupt an oder warum Anbetung, wofür? Thomas Vaupel hat darüber gesprochen, Anbetung im Leid, auch ein nicht ganz einfaches Thema. Und Johannes Roth hat Anbetung als Familie, dass wir als Familie auch anbeten und mit der Familie anbeten. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Hört euch das gerne mal an. Mein Thema heute, auch Anbetung, ist Himmel auf Erden. Also Anbetung als Begegnung mit Gott, als Transformation, als ein Stück weit in den Himmel reinblicken, aber auch als Lebensstil und geistlicher Kampf. Weil Anbetung ist nicht einfach nur so ein Lied singen, sondern das geht noch tiefer. Als ich Christ wurde, da habe ich mich immer gefragt, warum singen die Lieder? Ja, warum macht man das? Ich meine, man ist das als Nicht-Christ nicht gewöhnt, ständig irgendwie in Gemeinschaft zu singen, außer man ist in irgendeinem Männerchor. Mir hat sich lange Zeit der wirkliche Sinn darin nicht so richtig erschlossen. Und erst so nach und nach habe ich begriffen, dass es nicht ums Singen geht, sondern dass es halt Gebete sind. Und dass es um Gott loben geht und ihn zu preisen, ihm Danke zu sagen. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so total tief da drin, ob diese Definition wirklich richtig ist, aber ich empfinde manchmal so einen Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung. Anbetung ist natürlich einerseits der Überbegriff, aber so, ich finde, so in der Praxis, Lobpreis ist so, wir loben den Herrn für das, was er tut und was er ist, und wir preisen ihn. Also wir geben ihm Dank. Das kann wild sein, das kann laut sein, das kann das ist fetzig. Fetzig. Uiuiui. Und dann gibt's aber noch diesen zweiten Part. Und ich erlebe das oft in so Lobpreis-Sessions, dass dann irgendwann, so auch bei Gebet erlebe ich das, dass wenn irgendwann so, man denkt, so dieses erste Feuer ist raus, diese Power, der Druck ist raus, dann wird man ruhiger. Aber auch intimer. Dann wird das Ganze tiefer, zärtlicher, intimer. Und das ist für mich der Moment, wo Anbetung beginnt. Wo das Danke gesagt ist und man auf den Kern kommen kann. Und wo man in so einem Weg hin zur Intimität mit Gott geht. Und wo es dann ganz persönlich wird zwischen mir und ihm. Das ist für mich dann so der Moment der Anbetung. Und Musik ist ein total guter Rahmen dafür. Also irgendwie, egal ob man sich als musikalisch oder nicht empfindet, Musik ist irgendwie, das ist so die direkte Sprache ins Herz rein, aus dem Herz raus. Da sind keine Filter zwischen. Irgendwie Musik, mit Musik kann jeder das ausdrücken und sagen oder nimmt sich Texte anderer Leute zur Hilfe, um zu sagen, was man sagen will. Musik geht halt direkt rein. Und genauso kann Gott bei Musik direkt zu uns kommen, ohne diese ganzen Hürden. Und es ist ein guter Weg in die Intimität mit Gott. Aber, und das möchte ich gleich dazu sagen, es ist nicht nur Musik. Wenn wir eine Anbetungsreihe haben, dann geht es nicht nur um Musik. Es kann Musik sein, aber es kann einfach auch ohne Noten ein Text sein, ein Gebet, Worte, Gedanken, Handlungen. Ein gutes Beispiel dafür ist für mich das Hohelied. Das Hohelied im Alten Testament, da wird im Endeffekt von einem Liebespaar gesprochen. Die Frau ist sozusagen, es gibt den Mann und die Frau und die beiden schwärmen voneinander. Der Mann steht für Gott, die Frau steht für den Menschen und die schwärmen voneinander. Und wenn man mal liest, wie das geschrieben ist, wie natürlich etwas altmodisch und jetzt nicht gerade so die Jugendsprache aus Köln-Porz, aber wie das geschrieben ist, wie sie von ihm spricht, wie schön er ist, wie stark er ist, wie sie ihn sich herbeisehnt. Sie umschreibt ihn, also seine Schönheit, seine Art, das ist Anbetung. Und spannend im Hohelied ist, dass er genauso von ihr spricht, wie schön sie doch ist, wie besonders, wie geheiligt, hervorgehoben sie ist. Also Gott sagt zu dir, Gott sagt zu den Menschen, du bist so schön, dass ich dich nicht anschauen kann. Irgendwie dein Blick, den ertrage ich nicht, weil du so schön in meinen Augen bist. Also Anbetung in beide Richtungen. Hohelied, ganz toller Text dafür. Und ich glaube, da sind wir genau auf dem Kern, was Anbetung eigentlich ist. Es geht bei Anbetung um einen Blick auf Gott. Gott direkt anzuschauen, auf den Herrn zu schauen. Nicht mehr ich, meiner mir, sondern der Herr. Und es ist gut zu sagen, danke, dass du was für mich getan hast, du bist so gut zu mir. Solche Lieder, das ist gut, solche Lieder haben ihre Berechtigung. Aber es ist auch mal schön, einen Moment zu haben, wo das Ich ganz hinten ansteht und ich nur noch von ihm spreche und nicht mehr von mir. Wo ich von mir wegschaue auf Christus, wo ich den Schöpfergott anschaue und bestaune und wo ich noch nicht mal im Nebensatz irgendwie eine Rolle spiele. Ich finde in Matthäus 14 die Geschichte, wie Jesus und auf dem Wasser geht und Petrus sagt, wenn du der Herr bist, dann sag, dass ich zu dir kommen soll. Und was soll der Herr sagen? Soll er lügen? Nein, er ist der Herr. Also kommt er, sagt er dann, steig aus dem Boot. Und Petrus steigt aus dem Boot. Und dieser Moment, auf dem Wasser zu gehen, das ihn dann trägt. Aber da sind die ganz hohen Wellen. Und ich finde, die Symbolik ist total Anbetung. Wenn er auf die Wellen schaut und wie stark die sind, geht er unter. Er beginnt zu sinken. Aber in dem Moment, in dem er Christus anschaut und Christus in die Hand entgegenstreckt, trägt ihn das Wasser wieder. Und ich finde, genau das ist Anbetung, der Blick auf Gott, der ihn dann die Wellen rundherum vergessen lässt und alles voller Frieden ist. Diese Symbolik in dieser Bibelstelle ist für mich so, das ist Anbetung, wenn du es schaffst, so einen Blick auf Christus zu haben. Und nicht unterzugehen. Nur noch er und ich. Echte Intimität im totalen Sturm des Alltags. Und es gibt ein Lied, das habe ich das erste Mal gehört, auf dem Konzil in Reichenbach. Ein ganz besonderer Moment in der Jesus Freaks Geschichte. Und dieses Lied hat mich nicht wieder losgelassen. Und das ist genau so ein Lied. Und ich möchte die Musik jetzt mal eben nach vorne bitten. Und ich würde gerne hier einen kurzen Praxispart einbringen. Nämlich, lasst uns nochmal ein Lied singen. Das ist von Jesus Burger. Und ich habe den Text mitgebracht. Er ist sehr einfach. Und da geht es nur um ihn. Und ich möchte euch bitten, das mal mit uns zu singen. Und dabei nur auf ihn zu schauen, alles andere rundherum zu vergessen, nicht ich, meine Gefühle, mich, sondern versucht auf ihn zu schauen. Und spätestens, wenn man das einmal durchgesungen hat, dann kann man ja schon fast die Augen zumachen, dann kann man wirklich den Blick auf ihn werfen. Lass uns bitte mal dieses Lied zusammen singen und wenn du Bock hast, Gott jetzt anzubeten, dann tu das in diesem Lied als Gebet. Okay. Und direkt danach geht's natürlich dann weiter.
wunderschön, bist wunderschön, du bist wunderschön, du bist wunderschön, du bist wunderschön, du bist wunderschön. Du bist wunderschön, wie der Sternenhimmel, wie ein Sonnenaufgang, wie ein Sommerregen, wie ein neues Land, wie die Erde von oben, wie ein stürmischer See, wie die Kraft der Gezeiten, ein Flug durch die Galaxie. Du bist wunderschön, du bist wunderschön, du bist wunderschön, wie der Sternenhimmel, wie ein Sonnenaufgang, wie ein Sommerregen, ein neues Land, wie die Erde von oben, wie die stürmische See, wie die Kraft der Gezeiten, ein Flug durch die Galaxie. Du bist wunderschön, du bist wunderschön, du bist wunderschön, du bist wunderschön.
Amen. Man könnte jetzt sagen, dieses Lied ist ein Lied, was natürlich auch gehörig auf die Tränendrüse drückt, rein musikalisch, aber ich finde es einfach, es sagt, was Gott ist, nämlich wunderschön. Wenn wir anbeten, wenn wir in so einen Moment reinkommen, dann passieren Dinge. Nämlich das erste, den ersten Punkt, auf den ich kommen will, ist, wenn wir Gott anschauen, dann verändert uns das. Ein Wort, was im Endeffekt sinngemäß auch so in der Bibel steht und was sehr, sehr häufig zitiert ist, ist, was du anschaust, dazu wirst du. Das haben sogar Buddha hat das wohl mal gesagt. Also, das hat, glaube ich, schon jeder gesagt. Was du anschaust, das wirst du. Du bist, was du isst. Nein, was du anschaust, dazu wirst du. Da, wo du deine Gedanken drum drehst, dazu wirst du. Das, was dich im Herzen bewegt, dazu wirst du. Wie bei Jesus und den Wellen, um dieses Bild nochmal aufzugreifen. Schaust du auf die Wellen, stehst du im Sturm. Schaust du auf Christus, bist du festgemacht am Anker in der Zeit. Und ich erlebe das total oft in der Praxis, also im Alltag. Es gibt Menschen, die sind immer gut gelaunt. Egal was passiert, die sind einfach immer gut gelaunt. Du schaffst es nicht, ihre Laune platt zu kriegen. Die haben eine positive Einstellung. Es ist wunderschön, mit solchen Leuten zusammen zu sein. Und es gibt dann aber auch Leute, die sind so, naja gut, man würde sagen, vielleicht so die Reichsbedenkenträger. Leute, die irgendwie immer das Negative sehen, die immer irgendwie, die immer die Probleme sehen. Du kommst mit einer Idee in der Firma an und dann, ja aber. Ne? Mir passiert sowas auch manchmal. Eigentlich bin ich vom Prinzip her recht gut gelaunt, aber mir passiert sowas auch regelmäßig, dass ich mich irgendwie so abfacken lasse, irgendwie von den negativen Dingen. Dann komme ich vielleicht mal zu einer Bandprobe hin, hatte schon einen scheiß Tag, alles war kacke, dann passte dies nicht, das nicht, das nicht, dann die Technik, dann dies und hins und Kunst. Und irgendwann fing ich an und war nur noch, das ist scheiße. Bis dann irgendwann den Daniel Jürgens der Mut ergriff, ich habe ihn nicht gefragt, aber ja. Und er hat mir dann gesagt, Ferry, es reicht. Er hat das etwas anders ausgedrückt, aber er hat gesagt, Ferry, es reicht. Und in dem Moment war das erstmal wie ein Blitz, der mich getroffen hat. Aber er hat vollkommen recht. Man kann sich in so eine Abwärtsspirale reinblicken und das kann einen total kaputt machen. Man kann so lange auf die Wellenberge des Lebens schauen, bis man untergegangen ist. Aber andersrum, man kann auch so lange auf Christus schauen, bis einem die Wellen nichts mehr anhaben können. Und deshalb die Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten, worauf hast du diese Woche mal geschaut? Denk mal drüber nach. Worauf hast du heute Morgen geschaut? Was sind die Dinge, die du regelmäßig anschaust? Zu denen wirst du. Ich habe Jahre gehabt, wo ich jeden Tag Schmerzen hatte, krankheitsbedingt. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich echt nur noch mich um die Krankheit gedreht habe. Und irgendwann kam ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr darüber reden, ich will auch nicht mehr dafür beten, weil ich es einfach ignorieren möchte, weil ich nur noch aus Krankheit bestanden habe. Und das stimmt einfach nicht. Also frag dich mal, worauf hast du diese Woche geschaut? Eine meiner Lieblingsstellen. 1. Korinther 3, Vers 18. In die zweite Predigt schaffe ich es irgendwo, die da reinzufrickeln. Trifft hier auch genau. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Sowas passiert in der Anbetung. Werden verwandelt in dasselbe Bild. Also wir gucken Christus an wie im Spiegel und werden verwandelt in sein Ebenbild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn, also vom Heiligen Geist. Wenn du in der Anbetung bist und Gott anschaust, wird er dich prägen und er wird dich verändern und er wird deinen Charakter formen, er wird dein Herz formen und du wirst Christus ähnlicher. Im Alten Testament gab es mal einen Menschen, der hieß Obed-Edom und ich habe da schon mal drüber gepredigt. Ich erwähne den Menschen. Ihr könnt das nachlesen, 1. Chronik 13 oder 2. Samuel 6. Obed-Edom hat einen krassen Namen, deshalb merkt man sich den eigentlich dann spätestens, wenn man einmal von dem gehört hat. Das war so einer von Davids Kriegern. Die Bundeslade, die ja für die Gegenwart Gottes stand, im Alten Testament, also Gott war immer da, wo die Bundeslade war, die war mal wieder irgendwie in Feindes Hand. Sie wurde zurückerobert und wurde jetzt mit einem Karren Richtung Königsstadt gebracht. Und die Ochsen sind gestolpert. Die Lade rutschte auf der Ladefläche. Ein Wortspiel. Rutschte auf der Ladefläche. Einer der Kutscher hielt die Lade fest und weil er die Lade Gottes anpackte, ist er sofort tot umgefallen. Damals war das alles noch ein bisschen nicht durch den Filter des Blutes Christi. Ne? Und dann war David so ein bisschen verunsichert, was er jetzt mit der Lade machen soll. Also sich die selber ins Haus stellen ist vielleicht doch nicht so schön. Nicht, dass man stolpert und dann rankommt und dann tot ist. Also hat er sich gedacht, wir stellen die bei Obed-Edom ins Wohnzimmer. Das war bestimmt total spannend, seinen kleinen Kindern zu erklären, dass sie an der Lade nicht spielen, auch nicht mit Edding oder mit Schnitzwerkzeug. Aber die stand jetzt da. Und jetzt wird im Alten Testament nicht genau erklärt, was passiert. Aber die Lade des Herrn ist im Hause Obed-Edoms. Und wegen der Anwesenheit der Lade des Herrn, also der Gegenwart Gottes, wurde er und sein ganzes Haus gesegnet, steht dort. Beide Schreiber schreiben das. Also im Samuel steht genauso wie in der Chronik. Durch seine Anwesenheit, durch die Anwesenheit Gottes, wurde sein ganzes Haus gesegnet. Und dann wird diese Nachricht David gebracht. Er denkt, okay, kann doch nicht so schlimm sein. Herr mit der Lade, Tempel und Lade soll da rein. Und jetzt ist diese Bundeslade weg. Und das Haus von Obed-Edom ist leer. Und ich glaube, das ist ein ganz krasser Moment, wenn du plötzlich diese totale Gegenwart Gottes nicht mehr da ist. Und dann, wenn man weiterliest, werden immer so die Namensregister genannt von Leuten, die irgendwas im Tempel tun. Und der Name Obed-Edom taucht immer wieder auf. Es scheint so, dass dieser Krieger auch irgendwie im Stamm der Leviten irgendwie tätig war und dann einer der Leviten war, die den Dienst im Tempel verrichtet haben. Er taucht auf, als auf eine neue Lobpreiserriege aufgestellt wurde, um im Tempel Musik zu machen. Da taucht genau dieser Obed-Edom auf. Und man suchte noch Torhüter, Leute, die da stehen, um aufzupassen, dass niemand zu der Lade des Herrn kommt. Das war so die nächste Möglichkeit, ranzukommen, ohne Hohepriester zu sein, irgendwie an die Lade des Herrn. Und auch in diese Arbeitsliste lässt sich Obed-Edom eintragen, um weiterhin möglichst nah bei Gott zu sein. Ich glaube, dass die Gegenwart Gottes ihn so verändert hat, dass er einfach immer mehr davon wollte und das vom Krieger Lobpreiser wurde, ein Anbeter wurde, jemand, der so viel Zeit wie möglich im Tempel verbringen wollte. Also worauf willst du schauen? Willst du immer näher an Gott ran? Worauf willst du schauen? Auf die Wellen oder auf Jesus? Was willst du werden? Merk dir, Anbetung verändert dich. Also bete Gott an und tu Buße, wenn du, also ich will mir vornehmen, ich nehme mir vor, täglich abends zu überlegen, worauf ich geschaut habe, um gegebenenfalls Buße zu tun, das, weil ich will auf den Herrn schauen und nicht irgendwie auf die Umstände. Jetzt kommt Gott nah in der Anbetung, der nächste Punkt, Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also wenn wir auf ihn schauen, dann kommt er nah. Also ich meine, er ist immer nah, aber dann ist da nochmal eine andere Verbindung. Und dann passieren nicht nur Dinge in mir, sondern auch in meinem Umfeld. Anbetung verändert mein Umfeld. Apostelgeschichte 16. Ich habe mal eine schöne Bibelstelle mitgelesen. Man soll ja auch mal ein bisschen Bibel lesen in der Gemeinde, ne? Und ich lese das mal vor. Hier geht es um Paulus und Silas, die im Gefängnis sind, weil sie gepredigt haben. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt die Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten den Herrn mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, dass die Gefangenen geflohen seien. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu: Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, wahrscheinlich um das wirklich auch zu sehen, so dunkel muss es da gewesen sein, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten: Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allem in deinem Haus. Dann verkündigten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Am nächsten Morgen schickten die obersten Beamten der Stadt Amtsdiener, um den Gefängnisvorsteher ausrichten zu lassen, lasst die Männer frei. Der Gefängnisvorsteher berichtete Paulus und sagte, die Amtsdiener sind gekommen, um mir zu sagen, dass ihr frei seid. Geht in Frieden. Das ist eine total eigentlich absurde Situation. Ne? Abends werden die in den Knast geworfen, ins tiefste und dunkelste Loch, wo kein Licht ist. Und alle, da ist echt fies. Und mitten in der Nacht hörst du zwei Typen in ihrem tiefsten Bedrängnis anbeten, Gott Lieder singen. Alle anderen hören das in diesem Kerker und Gott kommt nah und die Erde reagiert und es bebt und die Gefängnismauern, die Gefängnistüren fliegen auf. Das ist jetzt ein übernatürliches Wunder, aber was ich noch krasser finde, ist, kein Gefangener geht. Die sind in dem Moment so in die Gegenwart Gottes mit hineingenommen, dass keiner die Chance nutzt. Die Ketten sind auf, die Türen sind auf, kein Wärter ist da und alle bleiben in ihren Zellen, um den beiden beim Singen zuzuhören. Das ist total abgefahren, ne? Jetzt kommt auch noch dieser Wärter und nimmt die auf und das, wie kommt der in der gleichen Nacht noch auf die Idee und sagt, boah, ich muss mich hier irgendwo mal ein Leben Jesus geben und lässt sich predigen und holt die ganze Familie ran, weckt die Kinder, alle hören zu und lassen sich taufen. Das passiert ja alles in einer Nacht. Ist total abgefahren, oder? Sowas kann passieren, wenn Gott nahe kommt. Sowas passiert in der Anbetung. Wenn wir anbeten, verändert die Gegenwart Gottes, der Fokus auf ihn, verändert uns, seine Kraft kommt, aber es verändert auch unser Umfeld. Ich habe total oft Gedanken, so wie könnte ich Reich Gottes bauen? Wie kann ich das vorantreiben? Wie kann ich irgendwie diese Ausbreitung irgendwie, wie kann man das unterstützen? Wie kann man das fördern? Wie kann man die richtigen Strukturen dafür schaffen? Was kann ich tun? Was können wir tun? Welche Aktionen könnten wir machen? Irgendwelche besonderen Gottesdienste, irgendwelche Einladungsflyer, whatever, Plakate, keine Ahnung. Was können wir tun? Die Sachen sind nicht falsch, aber vielleicht müssen wir grundlegend Jüngerschaft und Gemeindebau überdenken. Vielleicht ist es viel einfacher. Vielleicht sollten wir mehr die Gegenwart Gottes suchen, das praktisch leben und vielleicht sollten wir mehr anbeten. Also diese Anbetung praktizieren im Alltag. Und ich glaube, die eigentliche Herausforderung ist, es in den Alltag einzubauen. Wo ich jetzt gerade kein Lied singen kann, weil das ist eine gute Quelle, wo ich irgendwie in einem technischen Gespräch bin. Wie kann ich als Mitarbeiter in einer Hotline bei einem Fehlersuche Gott anbeten? Sowas einzubauen, den Fokus beizubehalten, vielleicht zwischen den Telefonaten, die 10 Sekunden, bis ich wieder available bin, diese Momente wieder den Fokus auf ihn zu richten. Sich der Gegenwart Gottes bewusst zu sein und bewusst auf ihn schauen. Anbetung ist auf ihn schauen. Und dann ist der Dienst am Menschen, den wir ja eigentlich tun sollen, vielleicht ein Nebeneffekt von dieser Intimität zu Gott. Das klingt absurd, aber wie im Himmel, so auf Erden beten wir und so passiert Anbetung. Wie im Himmel, da werden wir so anbeten, die Engel tun es jetzt schon, und so auf Erden, so sollen wir anbeten. Denn niemand, das sehen wir an diesem Beispiel im Gefängnis, das sehen wir an Obed-Edom, das sehen wir in unserem Leben, niemand kommt unverändert aus der Gegenwart Gottes wieder heraus. Anbetung verändert jeden Menschen und unser Umfeld. Wenn wir anbeten, bauen wir Reich Gottes. Und jetzt kommt so mein letzter Punkt, eine weitere Komponente. Und da zucken jetzt alle Nicht-Charismatiker und sogar Charismatiker leicht zusammen. Es geht um geistliche Kriegsführung. Es gab vor einigen Jahrzehnten einige wichtige Bücher zu diesem Thema. Es gab so einen Trend in der charismatischen Szene, in allem Dämonen zu sehen, die verhindern, dass irgendwie das Reich Gottes sich ausbreitet und die Erweckung kommt. Bis hin zu, würden wir nur den Dämon des Kaffee raustreiben, dann würde die Erweckung durch Europa rollen. Oder man hat überall Dämonen gesehen und überall Dämonen gejagt. Man hat den Feind überall bekämpft. Wenn man irgendwo kam, musste man erstmal Land einnehmen für den Herrn, den Feind rausschmeißen. All diese Dinge sind übrigens nicht schlecht. Ne? Also ich selber habe 2 Befreiungsdienstseminare besucht und habe schon einige solche Dienste auch gemacht, mit Menschen an Orten. Und das war gut. Da ist Freiheit gekommen. Aber so dieses typische geistliche Kriegsführung, das hat einen großen Nachteil. Du schaust ins Dunkel. Und was haben wir gesagt? Das, was du anschaust, dazu wirst du. Wenn du mal auf einem Freakstock im Befreiungsdienstteam bist und ein ganzes Freakstock nichts anderes machst, als für Befreiung von Leuten zu beten, brauchst du hinterher Gebet. Weil du dich die ganze Zeit um den Feind drehst, um den Bösewicht, um den Verlierer. Und so wirst du dann auch irgendwie, das bleibt an einem kleben, das ist kein schmutziger Job. Kein sauberer Job, das bleibt an einem kleben. Die typische klassische Befreiungsdienst, geistliche Kriegsführung und so, das ist etwas, wo man sich als Christ auch die Hände schmutzig macht und wo man hinter Freiheit für braucht. Aber Anbetung ist eine gute geistliche Kriegsführung. Denn dabei hast du nicht den Blick aufs Dunkle, auf die Dämonen, auf den Feind, sondern nur auf Gott. Wie kann also, das kann nur gut sein, aber wie kann jetzt Anbetung geistliche Kriegsführung sein? Thomas Faupel hat in seiner Predigt gesagt, Anbetung ist per Definition Gott als die oberste Autorität anzuerkennen. Ein guter Satz. Also die Frage, wem gehorche ich, ist ganz wichtig in der Anbetung und auch in der geistlichen Kriegsführung. Jakobus 4. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt eure Hände, ihr Sünder, und heiligt, also hebt sie Gott hervor, heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Gott nahen, Gott anschauen, sich heiligen, das Herz hochhalten, sich die Hände waschen, das ist ein Reinigungsritual. Das ist Anbetung. Anschauen ist Anbetung. Anschauen bedeutet nachfolgen, bedeutet Gehorsam, bedeutet Unterordnung. Und Unterordnung ist eine Form von Anbetung. Lass uns mal die Versuchung Jesu anschauen. Die 3. Geschichte, die der Teufel mit ihm versucht. Er sagt, darauf führt ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt, ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihn allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Ich gebe dir alle Reiche, damit die dich anbeten, damit sie auf dich schauen. Wenn du zuvor auf mich schaust, wenn du mich anbetest, wenn du dich mir unterordnest. Und er sagt, nein, wir sollen nur Gott anbeten, auf ihn schauen, uns ihm unterordnen, ihm gehorsam sein. Und der Teufel flieht und die Engel kommen und dienen Jesus. Es geht immer nur, wer schaut auf wem, wem ordnet er sich unter in der geistlichen Welt. Jede Entscheidung, die wir treffen, für Gott oder gegen Gott, für Sünde oder gegen Sünde, für den Willen Christi oder nicht, ist Anbetung oder nicht. Oder doch, nein, stopp, es ist Anbetung. Aber entweder ich bete Christus an oder ich bete den Widersacher an. oder Menschen oder Götzen. Wem vertraue ich? Der Welle steht für die Welt. Oder Christus, der mich trägt, steht für Gott. Und es ist eine tägliche Entscheidung, wen betest du an? Und dabei ist es egal, ob Anbetung mit Gebet, mit Musik, mit Psalmen, Texten, Gedanken oder Handlungen ist. Wenn wir Gott anbeten, tun wir seinen Willen. Wenn wir seinen Willen tun, beten wir Gott an und sein Reich wird gebaut. Und nun kommen wir in eine Ebene, wo Anbetung als Lebensstil passiert. Leben als ein Gottesdienst. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, also euch, komplett hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist Anbetung, wenn wir uns ihm hingeben. Uns komplett. Anbetung als Lebensstil. Und das ist geistliche Kampfführung par excellence. Weil wir die Werke des Teufels zerstören. Weil wir ihm keinen Raum geben. Weil wir Gott, den Blick auf Gott haben. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn wir anbeten, geht es bei Anbetung darauf, auf wen wir schauen. Also schau auf Gott, so oft wie möglich und in allen Lebenslagen. Blick in den Himmel rein, der Himmel ist offen, durch Christus, durch sein Blut. Und versuche an diesen Punkt zu kommen, in echte Intimität zu kommen, weil das verändert uns. Du wirst niemals unverändert aus der Gegenwart Gottes rauskommen. Und wenn wir das tun, in dieser Gegenwart leben, dann naht sich Gott uns und unser Umfeld wird verändert. Wir werden die Gesellschaft transformieren durch Christus in uns. Das Reich Gottes bricht an und die Werke des Teufels werden zerstört. Genau deshalb ist Christus gekommen. Amen. Ich bete noch, dann kommen unsere Musiker. Schon mal. Oder wir beten noch. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du so viel Gutes für uns getan hast. Guter Gott, ich danke dir, dass du zu uns kommst, wenn wir uns auf dich ausrichten. Herr, das ist im Alltag echt schwer. Ich bete für eine Zeit der Gnade, in der es besonders leicht fällt für uns, in deine Gegenwart zu kommen, deine Nähe zu erleben, den Fokus auf dich zu haben, von uns wegzuschauen. Ich bete für eine besondere Gnade. In Jesu Namen breche ich falsche Vorstellungen von Anbetung und Lobpreis in unseren Herzen und Köpfen. Und ich bete in Jesu Namen, dass da, wo Angst herrscht, dem Herrn anzuschauen, dass diese Angst weicht. In Christus ist es Freiheit. Und in Jesu Namen spreche ich euch die Freiheit zu, ihn anzuschauen wie in einem Spiegel. Da ist kein Platz für Scham in Jesu Namen. Da ist kein Platz für Angst. Herr, lass uns Anbeter werden. Und lass uns Anbeter nicht nur in der Gemeinde sein, sondern lass uns Anbeter in unserem Leben sein, durch unser Leben. Und hilf uns, deine Schönheit zu schmecken und das genießen zu können. Gott allein sei Ehre. Gott dem Vater sei Ehre. Dem Sohn sei Ehre und dem Heiligen Geist sei Ehre, wie es war von Anfang bis in Ewigkeit, jetzt und immer da. Und ich bete, dass wir diesen Blick nie verlieren. In Jesu Namen. Amen.